Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Ich darf Sie einladen, sich auch heute mit uns wieder auf eine kleine Entdeckungsreise ins Alte Testament zu machen. Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Heute können Sie den 11. Teil hören, Gott zu Gast. Wir wollen das Buch Genesis betrachten, und zwar im Buch Genesis das 18. Kapitel. Und Sie sind herzlich eingeladen, auch mit uns sich in das Schriftwort zu vertiefen. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen auch Pfarrer Ulrich Filler. Mit ihm bin ich verbunden am Telefon in Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf. Grüß Gott an Sie erstmal, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ja, und mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung und ich freue mich, dass Pfarrer Filler auch heute wieder zu Gast ist und neben seiner Tätigkeit als Pfarrer und auch zu seinen zahlreichen Vorträgen und auch, wenn er wieder mal ein Buch schreibt, auch noch Zeit hat, ja, uns auch wieder ein Stück das Alte Testament zu erschließen. Wir sind in der Abrahamsgeschichte, stecken da mittendrin und wollen heute sehen, wie es denn hier weitergeht. Dazu darf ich Sie bitten, Herr Pfarrer Filler.
Das grundlegende Symbol unseres Glaubens ist das Kreuzzeichen. Mit ihm beginnt und endet unser Tag. Mit ihm beginnt und endet unser Gebet. Mit ihm beginnen wir die Feier der Heiligen Messe. Und es steht auch an ihrem Ende. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Kreuzzeichen sind die beiden großen Grundgeheimnisse unseres Glaubens enthalten. Das Geheimnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi, im Zeichen des Kreuzes, und das Geheimnis von der Einheit und Dreifaltigkeit Gottes. Viele bedeutende Künstler haben versucht, das Geheimnis der Dreifaltigkeit Gottes darzustellen, oft in der Form eines Gnadenstuhls. Gott, der Vater, ein alter Mann mit einem großen weißen Bart, hält mit beiden Händen das Kreuz, an dem der Sohn stirbt. Der Heilige Geist schwebt darüber in Gestalt einer Taube. Einen ganz anderen Weg haben die Künstler des Ostens gewählt. Vor mehr als 600 Jahren schuf der russische Mönch Andrei Rublev, ein Meister des beschaulichen, kontemplativen Gebets und zugleich ein überragender Künstler, eine der bedeutendsten Ikonen, wie die heiligen Bilder der Ostkirchen genannt werden. Sie ist bis heute in der orthodoxen Kirche normativ, wegweisend für alle, die versuchen, das Geheimnis der Dreifaltigkeit abzubilden. Anders als beim Gnadenstuhl, der die Verschiedenheit der drei göttlichen Personen betont, wird hier die Gleichheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist in den Vordergrund gerückt. Drei Personen sitzen um einen Tisch, haben die gleiche Größe und das gleiche Alter, haben den gleichen Heiligenschein und den gleichen Pilgerstab in der Hand. Sie sind nur in ihrer Beziehung zueinander zu unterscheiden, in der Position, die sie einnehmen und in der Farbe ihres Gewandes. Ein Gott in drei Personen, ganz gleich und doch unterschieden voneinander. Es gibt kaum einen gelungeneren künstlerischen Versuch, sich diesem Grundgeheimnis unseres Glaubens zu nähern. Ohne auf die vielschichtigen, äußerst komplexen Motive der Dreifaltigkeitsikone hier näher eingehen zu können, sind doch zwei Punkte von Interesse. Einmal soll Rublev den Auftrag erhalten haben, in seiner Ikone das Gericht Gottes über den Menschen darzustellen. Und dann wählt der Künstler eine Szene aus dem Alten Testament, eine Szene aus dem Leben Abrahams, in der er seine Dreifaltigkeitsdarstellung verortet. Es ist eine Szene aus dem 18. Kapitel der Genesis. Gott kommt als Gast zu Abraham. Dieser hat sein Lager bei den Eichen von Mamre aufgeschlagen und sitzt in der Mittagshitze vor seinem Zelt, als er überraschend Besuch von drei unbekannten Wanderern bekommt, die er sofort einlädt und bewirtet. Mein Herr, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Dem Leser fällt sofort auf, dass Abraham hier nur in der Einzahl spricht, obwohl es doch drei Personen sind. Aus der christlichen Perspektive des Neuen Testaments erkennen wir unschwer ein Bild der heiligen Dreifaltigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Des grundlegenden und doch so schwer zu verstehenden Geheimnisses unseres Glaubens, das dem Verfasser der biblischen Schriftstelle freilich noch unbekannt gewesen ist. Gott kommt. Das ist das große Thema des 18. und 19. Kapitels der Genesis. Er kommt als Gast zu den Zelten des Nomaden Abraham und er kommt zu Lot, der in der sündhaften Stadt Sodom lebt. Gott kommt, um das Heil zu bringen. Abraham verheißt er die Geburt seines Sohnes Isaak. Lot wird aus Sodom gerettet, das zum göttlichen Strafgericht verfallen ist. Aber Gott kommt auch, um Gericht zu halten. Sodom und Gomorra müssen untergehen. Gott kommt, er bringt das Heil, aber auch das Gericht. Dieses Thema wird in der berühmten Dreifaltigkeitsikone angedeutet und es zieht sich wie ein roter Faden durch diese beiden Kapitel der Heiligen Schrift.
Pfarrer Ulrich Filler legt uns heute das Kapitel 18 im Buch Genesis aus und dazu hören wir jetzt die Schriftlesung. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: »Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie erwiderten: »Tu, wie du gesagt hast.« Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief: »Schnell, drei Seher feines Mehl, rühr es und backe Brotfladen.« Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Soweit die Schriftlesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Hören Sie weiter, Pfarrer Ulrich Filler.
Gott lässt sich beschenken. Das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit, das sich hier bereits andeutet, ist im biblischen Schriftstall noch verborgen. Die Forscher nehmen an, dass hier eine uralte Sage vorliegt, die von der Erscheinung dreier himmlischer Wesen an den Bäumen eines heiligen Ortes erzählt und dass diese Sage später mit der Abrahamsgeschichte verbunden wurde. Ob der Verfasser hier davon ausgeht, dass Gott in menschlicher Gestalt mit zwei Engeln erscheint oder ob es sich um drei Engel handelt, die die Gegenwart Gottes anzeigen, kann man nicht mehr feststellen. Es ist auch weniger wichtig für das Verständnis dieser Schriftstelle. Viel wichtiger ist der Einblick, den wir hier in das Wesen Gottes erhalten. Gott lässt sich vom Menschen beschenken. Jahweh, der Schöpfer des Himmels und der Erde, lässt sich herab, die Gastfreundschaft Abrahams anzunehmen. Und Abraham ist bereit für diese einmalige Gelegenheit. Die ganze Familie wird eingespannt, um das Beste hervorzuzaubern, was Küche und Keller zu bieten haben. Drei Seher feines Mehl, das sind ungefähr 36 Liter, mehr als genug, um Brot für drei Personen zu backen. Das prächtigste Kalb wird ausgesucht, das Beste ist gerade gut genug. Ganz ähnlich verläuft die Begegnung Gottes mit Lot. Zwei der drei Personen, die bei Abraham zu Gast waren, sind weitergezogen nach Sodom. Jetzt werden sie von der Heiligen Schrift als Engel identifiziert. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot saß im Stadttor von Sodom. Als er sie sah, erhob er sich, trat auf sie zu, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder und sagte: »Meine Herren, kehrt doch im Haus eures Knechtes ein, bleibt über Nacht und wascht euch die Füße.« Am Morgen könnt ihr euren Weg fortsetzen. Nein, sagten sie, wir wollen im Freien übernachten. Er redete ihnen aber so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Er bereitete ihnen ein Mahl zu, ließ ungesäuerte Brote backen und sie aßen. Gott nimmt die Gastfreundschaft des Menschen an. Er lässt sich beschenken. Er kommt dem Menschen nahe auf eine bis dahin unbekannte Weise. Wird hier nicht bereits das Geheimnis der Menschwerdung angedeutet? Gott kommt dem Menschen nahe. Das erfährt bereits Abraham und das setzt sich in der Heilsgeschichte immer weiter fort. Das Neue Testament bezeugt, wie dieses Kommen Gottes einen absoluten Höhepunkt erfährt in der Menschwerdung. Gott wird Mensch. Der Schöpfer des Himmels und der Erde nimmt unser sterbliches Fleisch an, wird Mensch im Kind von Bethlehem. Und hat uns Christus nicht gezeigt, dass wir alle diesem Gott begegnen können, dass wir alle die Chance bekommen, die Abraham erhalten hat, dass wir das Beste hervorholen, alles geben können, wenn wir nur bereit sind? In der großen Rede vom Weltgericht hat Christus uns den Weg zum Heil gezeigt. Und es ist der Weg des Abrahamsdienstes, des Dienstes am Nächsten, in dem Gott für uns berührbar und sichtbar wird. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So scheint in der Gastfreundschaft Abrahams bereits der Weg des Heils auf, im Nächsten Christus erkennen und ihm dienen. Und zugleich wird sichtbar, warum der russische Mönch Rublev in seiner Dreifaltigkeitsikone das Thema des Gerichts Gottes über den Menschen mit dieser Szene verbunden hat. Denn der Mensch ist an diesen Tisch geladen, zur Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Ob er an diesen Tisch passt, hängt davon ab, ob er sich in diese trinitarische Bewegung weg von sich selbst hin zum anderen hineinnehmen lässt. Ist er ein Wesen geblieben, das nur um sich selbst kreist, würde er in dieser Tischgemeinschaft vor Scham vergehen. Darin besteht das Gericht. Denn dieser Gott hat nichts anderes zu vererben, als sich selbst wegzugeben. Als erbberechtigte Söhne und Töchter werden wir von ihm nichts anderes erben können, als die Fähigkeit zum Geben, zum Schenken und zur Hingabe, wie es Joachim Kardinal Meissner einmal ausgedrückt hat. Und am Ende ist es doch der Mensch, der von Gott beschenkt wird. Abraham erhält die Verheißung der baldigen Geburt seines Sohnes Isaak. Lot wird aus Sodom gerettet. Der Christ, der im Nächsten Christus erkannt hat, besteht im Gericht. Dabei ist es für uns entscheidend, dass wir die richtige Haltung einnehmen. Wer sich nicht verschenkt, wer sich nicht hingibt, wer nicht bereit ist zum Dienst, wer nicht geben kann, der kann auch nicht empfangen. Wer mit seinen Händen alles ängstlich umklammert und festhalten will, dessen Hände sind nicht offen. Wer sich nicht traut, das Wenige, was er besitzt, wegzugeben, der kann nicht die Fülle des Heils empfangen, die Gott uns schenken will.
Sie hören in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb den 11. Teil Gott zu Gast im Rahmen der Sendereihe Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Wir haben schon einen Teil aus dem 18. Kapitel von Buch Genesis gehört. Sie sind auch wieder eingeladen, mit uns weiter zu schauen, zu lesen, zu hören. Es geht darum, dass Gott zu Gast kommt, zu Abraham, und auch hier wieder offenbart sich Gott dem Menschen. Ja, Pfarrer Feller hat gesagt, es ist hier schon eine Ankündigung der Menschwerdung, so nah wie Gott dem Menschen hier kommt. Wir hören weiter. Die Schriftlesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 18, Vers 9 bis 15. Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr: In einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte: Ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Mann doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete: Ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte: Doch, du hast gelacht. Soweit die Schriftlesung.
Sarah lacht. Bei der Lektüre der Abrahamsgeschichte hat man oft den Eindruck, dass sich manche Ereignisse wiederholen. Das liegt daran, dass der biblische Verfasser verschiedene Überlieferungstraditionen zusammengefasst hat. Auch hier können wir diese deutlich erkennen. Im 17. Kapitel die priesterschriftliche Quelle und hier im vorliegenden 18. Kapitel die javistische Tradition. Beide weisen eine Parallele auf. Bereits im vorhergehenden Kapitel der Genesis, das von dem ewigen Bund Gottes mit Abraham berichtet und von der Einführung des Zeichens der Beschneidung, hat Gott ja dem Abraham angekündigt, dass er binnen Jahresfrist endlich den lang ersehnten Sohn der Verheißung, Isaak, bekommen solle. Und Abraham reagiert darauf mit einem Lachen, freudig überrascht, aber auch zweifelnd. Eine ganz ähnliche Szene wird nun von Sarah berichtet. Sie belauscht das Gespräch und kann sich ein stilles Lachen nicht verkneifen, als sie hört, dass sie im hohen Alter noch Mutter werden soll. Sie hat die Hoffnung bereits aufgegeben. Vor Gott aber kann sie ihren Zweifel nicht verbergen. Und es kommt sogar zu einem kleinen Disput, als sie ertappt wird und leugnet. An Abraham und Sarah wird deutlich, wie schwer es dem Menschen fällt, Gottes Verheißung zu vertrauen, wenn alle Lebensklugheit, alle Erfahrung dagegen sprechen. Wie leicht zweifeln wir. In einer Linie mit Abraham und Sarah stehen dann im Neuen Testament Zacharias und Elisabeth, die Eltern Johannes des Täufers. Als Zacharias, ein jüdischer Priester, im Allerheiligsten des Tempels seinen Dienst verrichtet, erscheint ihm der Erzengel Gabriel, um die Geburt Johannes des Täufers anzukündigen und ihm eine große Zukunft zu verheißen. Dieselben Zweifel wie Abraham und Sarah befallen auch, menschlich ganz verständlich, den greisen Zacharias. Dieser verliert die Sprache, er kann kein Wort mehr sagen, sein Zweifel muss verstummen. In Abraham, Sarah und Zacharias finden wir uns wieder. Auch unser eigener Glaube ist oft klein und dürftig und hat noch nie irgendwelche Berge versetzt. Mit ihnen teilen wir die Versuchung, uns selbst zum Maßstab der Welt zu machen, sie so einzurichten, dass wir sie begreifen und davon auszugehen, dass die Welt so funktioniert, wie wir es erwarten. Wir glauben, zu verstehen und zu wissen, wie die Dinge ablaufen. Unser Glaube an das Wirken und Walten Gottes, an seine Vorsehung, an sein Handeln, an seine Gegenwart, bleibt in unserem Leben oft blass und theoretisch. Das große Gegenmodell ist Maria, die Mutter des Herrn. Auch sie wird in der unglaublichen Botschaft konfrontiert, mit der unglaublichsten von allen. Sie soll die Mutter des Erlösers, die Mutter Gottes werden. Und das Wunder besteht nicht darin, dass alte und greise Eltern noch ein Kind bekommen können, sondern darin, dass sie als Jungfrau schwanger wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Maria erfährt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und sie zweifelt nicht, sie lacht nicht ungläubig. Sie kann aus ganzem Herzen und voller Demut ihr Ja sprechen. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Abraham und Sarah erfahren, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er schenkt ihnen sein Heil und macht seine Verheißung wahr, auch durch ihren Zweifel hindurch. Im 21. Kapitel berichtet das Buch Genesis von der Geburt des Knaben zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Und noch mit seinem Namen legt dieser Sohn der Verheißung Zeugnis ab. Isaak bedeutet, Gott lacht freundlich, und das heißt, er ist ganz und gar ein Sohn der göttlichen Gnade. Für Gott ist nichts unmöglich.
Gott ist zu Gast bei Abraham. Wir betrachten heute in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb in Kapitel 18, Buch Genesis. Jetzt weiter Vers 16 bis 33, wenn Sie das auch aufschlagen möchten und mit uns hier auch weiter schauen möchten, wie ergeht es Abraham. Die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen an Abraham erfüllen kann. Der Herr sprach also, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte, willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte er, mein Herr zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Und nochmals sagte er, mein Herr zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Soweit die Schriftlesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 18, Vers 16 bis 33.
Gericht über Sodom und Gomorra. Schon oft haben wir Beispiele gefunden für die besonders menschliche Art und Weise, in der das Alte Testament immer wieder von Gott redet. Ein solcher Anthropomorphismus begegnet uns auch hier. Gott ist unterwegs, ein Reisender, der sich zu einer kurzen Rast niederlässt. Jetzt muss er weiter, er will nach dem Rechten sehen. Die Klage über Sodom und Gomorra ist an sein Ohr gedrungen. Er will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht. Natürlich geht es hier nicht darum, dass Gott noch eine Information benötigt. Er weiß ja genau, wie es um Sodom und Gomorra bestellt ist. Durch diese besonders vermenschlichende Art, von Gott zu reden, wird vielmehr deutlich, dieser Gott ist aktiv. Er ist kein ewig in sich ruhendes Prinzip. Er greift in die Welt ein. Er handelt. Er ist der Schöpfer und seine Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Er überlässt sie nicht sich selbst, wie ein Uhrmacher, der eine komplizierte Apparatur in Gang gesetzt hat. Seine Schöpfung dauert an. Er hält die Welt und den Menschen im Dasein, in seinen Händen. Er ist gegenwärtig in seiner Schöpfung. Und wie bereits im Schöpfungsbericht deutlich wurde, ist der Mensch berufen, als Partner Gottes seine Schöpfung mitzugestalten. Dazu ist auch Abraham berufen. Er ist nun in die Pläne Gottes eingeweiht. Hier wird die wichtige Rolle betont, die der Patriarch in der Heilsgeschichte spielen soll. Abraham ist der Träger der Verheißung. Er soll das Heil für alle Völker bringen und deshalb muss er auch jetzt eintreten für Sodom und Gomorra, denen das göttliche Strafgericht droht. Abraham, der große Fürsprecher. Abraham nimmt seine Aufgabe ernst. Er steht vor Gott und bittet. Nicht für seinen Verwandten Lot und dessen Familie, die ja in Sodom leben. Es geht Abraham nicht um die einzelnen Unschuldigen, die er vor dem Gericht bewahren möchte. Er weiß ja um die Überzeugung der damaligen Zeit, nach der die Schuld einer Gemeinschaft auch auf denen lastet, die persönlich ganz unschuldig sind. Abraham tut etwas wahrhaft Revolutionäres. Er dreht dieses Prinzip um, stellt es auf den Kopf. Nicht die Gerechten sollen von der Schuld der Gemeinschaft mitgerissen und mitverantwortlich gemacht werden, sondern umgekehrt. Die Gerechtigkeit Einzelner soll die Gemeinschaft vor dem Gericht Gottes bewahren. Und Gott weist diese Argumentation nicht zurück. Er geht darauf ein. Handelt Abraham den Herrn bis auf 10 Gerechte herunter, das Gericht noch abhalten können, wird es später noch ein Gerechter sein, der das Unheil abwenden kann. Der Prophet Jesaja spricht von diesem einen Gerechten, den er den Gottesknecht nennt und von dem er sagt, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Schließlich ist es Gott selbst, der in seiner Menschwerdung dieser eine Gerechte wird. Jesus Christus, der von sich sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und Christus verbindet diesen Satz mit der Aufforderung an seine Apostel, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Wieder scheint der Weg zum Heil auf, der Weg im Gericht zu bestehen. Es ist der Weg des Abrahamsdienstes, der Weg der Hingabe, des Sich-Verschenkens. Es ist eine ergreifende Szene, wie Abraham mit Gott handelt, wie er immer wieder neuen, immer wieder mehr Mut fasst, um noch einmal mehr vom Herrn zu fordern. Auch in seinem unablässigen, inständigen Flehen ist Abraham unser Vorbild. Und wir dürfen Gott nicht nur wie Abraham den Herrn nennen, wir dürfen vertrauensvoll Vater sagen. Jesus selbst fordert uns auf, inständig und zudringlich zu bitten, etwa im Gleichnis vom zudringlichen Freund, der mitten in der Nacht seinen Freund aus dem Schlaf holt, um von ihm etwas Brot für einen unerwarteten Gast zu erbitten. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Das Gebet füreinander, das Eintreten des Christen für andere, für die ganze Welt ist der Heilsdienst, der uns aufgetragen ist und den der Herr von uns erwartet. Und ein letzter Gedanke. 10 Gerechte wiegen eine ganze Stadt auf. Welche Verantwortung für den Einzelnen. Welche Verantwortung für jeden von uns. Und wenn wir diese Gerechten wären, die Einzelnen, auf die es ankommt, die viele andere vor dem Gericht bewahren können? Aus eigener Kraft heraus ist das unmöglich. Aber wenn wir uns mit dem einen Gerechten, Jesus Christus, verbinden, wenn wir durch ihn und in ihm und mit ihm beten und leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann folgen wir den Spuren des Patriarchen Abraham.
Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Ja, und auch heute war Gott zu Gast bei Abraham. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie uns das 18. Kapitel im Buch Genesis ausgelegt haben. Und wir wollen darüber noch ins Gespräch kommen, das ein oder andere noch einmal betrachten. Denn es ist ja schon erstaunlich. Gott kommt hier als Gast zu Abraham, der an seinem Lager bei den Eichen von Mamre in der Mittagshitze sitzt und ja auch mit einem erstaunlichen Ausspruch den Herrn, auch wenn jetzt hier 3 Wanderer kommen, aber doch den Herrn als einzelne Person anredet und sagt: Mein Herr, wenn ich dein Wohlgefallen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Das ist ja schon mal ziemlich bedeutsam, als hätte er an dieser Stelle eigentlich schon, ja, als wäre Abraham schon eingeweiht, dass er jetzt hier, was wie der Bundesgedanke jetzt hier weiter ausgeführt werden soll, dass er jetzt zum Stammvater des ganzen Bundesvolkes wird, zum Segensvermittler über alle Völker der Erde, dass er auch ja seine ganzen Nachkommen belehren soll in Recht und Gerechtigkeit. Herr Pfarrer Filler, wie ist das, dieser Ausspruch hier zu verstehen? Er ist schon, ja, als wüsste er schon, als wäre er hier eigentlich schon eingeweiht.
Genau, das geht eigentlich daraus hervor, dass Abraham erkennt, wer da zu Gast kommt, dass es sich um eine Gotteserscheinung handelt, seien es nun 3 Engel oder sei es Gott und 2 Engel, das ist ja, kann man nicht mehr genau sagen, was der biblische Verfasser sich jetzt da genau gedacht hat. Aber jedenfalls ist klar, dass Abraham erkennt, dass hier Gott ihm gegenwärtig wird in der Form dieser 3 Personen. Und es ist ja eben so, dass in der ganzen Erzählung nicht irgendwann Abraham plötzlich merkt, ach, das ist der Gott, der hier zu Gast ist, sondern das ist ihm von Anfang an schon ganz bewusst und entsprechend handelt er auch.
Und dann kommt eben auch noch parallel die Begegnung Gottes, der Engel mit Lot, dann im Kapitel 19 dann. Aber wir bekommen hier ja auch erstmal wieder einen Einblick, wie geht Gott eigentlich vor. Er kommt als Heilsbringer und gleichzeitig hält er Gericht über Sodom und Gomorra dann später auch. Und hier lässt er sich beschenken und der Abraham, der tischt auch wirklich alles auf, was er hat. Also er nimmt diesen Anruf an und er gibt auch alles hin. Also Sie haben gesagt, die Parallele, die wir daraus eigentlich ziehen können, ist die Frage, ob auch wir alles geben können, wenn wir bereit sind. Also sind wir auch in der Lage, diesen Weg des Heils zu gehen, den Abrahamsweg, und das hier ganz deutlich kommt, dass hier so zum Ausdruck ist, der Weg eben der Hingabe, der Dienst am Nächsten und auch darin dann Christus zu erkennen. Also die entscheidende Frage, die Sie da gestellt haben, ob der Mensch an diesen geladenen Tisch dann letztlich auch passt, wenn man hier schon ein bisschen die Ankündigung der Menschwerdung vorwegnimmt. Und ob der Mensch an diesen Tisch passt, eben, dass es davon abhängt, ob er sich in diese trinitarische Bewegung hineingibt, weg von sich selbst. Also im Mittelpunkt steht hier eigentlich wirklich ja, der Dienst am Nächsten als der Weg zum Heil.
Das ist eben das große Thema, was hier angesprochen wird und was seitdem eigentlich so eine Grundmelodie unseres Glaubens ist, könnte man sagen. Unser Gott ist kein Gott, der fern von uns ist. Unser Gott ist ein Gott, der uns nahe kommt. Gott kommt dem Menschen nahe. Das ist bereits im Alten Testament die Erfahrung, die Abraham macht. Gott ist bei mir zu Gast, ich kann ihn bewirten. Das ist ja eine unglaubliche Erfahrung und eben die Heilige Schrift verwendet so ganz menschliche Begriffe, um einfach dieses Ereignis beschreiben zu können und es mitteilen zu können. Gott kommt dem Menschen nah. Das ist natürlich noch einmal, es geht dann immer weiter. Abraham bei Mose, Gott kommt dem Mose nah, er erscheint im brennenden Dornbusch, er gibt die 10 Gebote. Und es geht letztlich immer weiter fort bis zur Menschwerdung Gottes im Neuen Testament. Gott kommt dem Menschen so nah, dass er selbst Mensch wird, dass wir ihn sehen können, dass wir ihn berühren können, dass wir hören können, was er sagt. Und es geht dann noch weiter. Nach der Auferstehung des Herrn, seiner Himmelfahrt, ist Christus in seiner Kirche gegenwärtig. Und Gott kommt uns hier in den Zeichen der Sakramenten nahe, dass die wir auch sehen und in denen er uns berühren kann. Das, was wir hören und sehen können, dass also Gott uns immer ganz nah und gegenwärtig ist. Das ist einfach diese Grundmelodie, die unseren ganzen Glauben durchzieht. Und auf der anderen Seite ist eben unsere Antwort der Glaube und eben auch der Glaube, der sich in der Liebe auch zeigt und aus- und entfaltet. Dass eben wir, wie Abraham, die Möglichkeit haben, dass dieser Gott, der uns nahe kommt, zu uns kommt, dass wir ihn bewirten können, dass wir etwas tun können. Das ist ja wieder so schön, dass Gott uns das Heil nicht einfach überstülpt, sondern uns die Möglichkeit gibt, auf menschliche Art und Weise das zu empfangen. Das ist eben auch dann dieses Kriterium, was Christus in der großen Gerichtsrede bei Matthäus dann ausführt, dass eben einfach er uns auch im Nächsten begegnet. Und dass wir für den Nächsten tun, dass eigentlich das wir Christus selbst tun und dass deshalb die Frage ist, passen wir in die Gemeinschaft mit Gott hinein, weil das da in diese Gemeinschaft können nur diejenigen hineinpassen, die eben sich selbst verschenken, die versuchen, die Liebe zu leben, die versuchen zu geben. Und wer nur um sich selbst kreist, wer das nicht kann, der passt einfach in diese Gemeinschaft nicht hinein, der will dann hinterher auch gar nicht in diese Gemeinschaft hinein. So ist das schon. Das Kriterium, Gott kommt zu mir, ist mir ganz nahe. Und wie begegne ich diesem nahen Gott? Wie antworte ich im Glauben? Wie zeigt sich mein Glaube in der Liebe?
Und das, was wir bisher jetzt auch so gesehen haben und wahrgenommen haben, ja auch so ein bisschen chronologisch im Alten Testament, ist das nicht auch so ein Stück an Vertrauenspädagogik? Also die Frage eben auch, wie erzieht Gott eigentlich den Menschen zum Vertrauen? Und dann, wie kann uns das gelingen? Also neben der Gnade, wie können wir Vertrauen auch erwerben, wenn wir jetzt auch hier hinschauen, auch auf Abraham schauen, dem wird doch hier schon ganz schön etwas Großes auch abverlangt. Der wird ja dann nicht nur zum Stammvater, der wird zum Segensvermittler, der soll aber auch sein ganzes Geschlecht dafür verantwortlich sein und jetzt auch hier dann eintreten für all die, die jetzt verdammt werden sollen in Sodom und Gomorra.
Von Abraham wird Großes verlangt, ihm wird Großes geschenkt und dem entspricht auch sein großer Glaube. Er ist ja wirklich in seinem Glauben Vorbild und der kommt ihm gleich Maria natürlich, die eben auch diesen großen Glauben hat und lebt, noch einmal auf eine in einer anderen Qualität, in einer anderen Stufe könnte man sagen, aber das sind schon die beiden großen Glaubensgestalten und Glaubensvorbilder. Und so ist es eben auch, soll es auch bei uns sein, dass auch wir versuchen, diese Antwort des Glaubens zu geben, der eben unser ganzes Leben umfasst. Und von Abraham kann man lernen, dass wir eben dieses Auf und Ab in Kauf nehmen müssen, dass eben man immer wieder zu diesem großen Glauben finden muss, durch alle Anfechtungen, durch alle Krisen, durch alle Zweifel hindurch. Und ja, da auf diese Weise wächst und entsteht das Vertrauen, das für diesen Glauben notwendig ist.
Das ist eigentlich sehr interessant, dass auch immer wieder das Aufkeimen und das Aufflammen von neuen Krisen oder auch von neuen Zweifeln, auch Abraham hat ja hier schon einiges durchgemacht. Maria sozusagen als Gegenmodell zu der Kleingläubigkeit, die wir auch oft in unserem Alltag erfahren, erscheint dann manchmal so als überleuchtendes Beispiel. War es denn so, dass sie einfach nur Ja gesagt hat und für sie alles selbstverständlich war, ohne jeden Zweifel?
Ist natürlich schwer, sich jetzt vorzustellen, was bedeutet es, wenn wir von Maria glauben, dass sie vom ersten Augenblick ihres Daseins an ohne Sünde gewesen ist, dass sie vor der Erbsünde bewahrt blieb und auch vor der persönlichen Sünde. Das ist halt, unterscheidet uns natürlich schon von ihr. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass sie jetzt irgendwie unmenschlich dadurch geworden wäre, sondern sie war auch ganz Mensch. Man kann sich auch vorstellen, dass eben diese Berufung, Mutter Gottes zu werden, und die Ankündigung des Engels bei ihr schon viele Fragen aufgeworfen haben. Man kann sich gut vorstellen, wie es dann gewesen ist, als sie schwanger wurde. Sie hat ja auch die Zukunft nicht gesehen. Sie wusste ja auch nicht, wie wird das alles dann passieren und sich ausgestalten. Was wird Josef tun, ihr Verlobter? Das waren ja alles auch für sie offene Fragen. Und wir können uns gut vorstellen, wie in dem Dorf dann geredet wird, wenn sie, als sie schwanger war. Und vielleicht war auch ihr Besuch bei Elisabeth ein Versuch, mal aus diesem Gerede herauszukommen. Und das war auch alles für sie nicht so klar und deutlich, wie es im Nachhinein, wenn man es liest, dann erscheint. Sie hatte sicher auch viele Fragen und viele Unsicherheiten und Ängste. Da ist sie genau wie wir auch. Aber im entscheidenden Augenblick hat sie eben auch zu diesem großen Glauben gefunden, zu diesem Ja, zu diesem unbedingten Vertrauen, dass sie eben sagt, ich weiß zwar nicht, wie es geschehen kann und wie es ablaufen wird und was die Zukunft bringt, aber ich sage Ja, weil ich dieses Vertrauen habe und weil ich weiß, dass Gott waltet und lenkt und dass er eben gegenwärtig ist.
Und wir stehen ja jetzt gar nicht mehr in der Situation Abrahams, also wir sind ja nicht mehr in dem Prozess der stufenweisen Annäherung Gottes an den Menschen und in dieser Kennenlernenphase, sondern heilsgeschichtlich haben wir ja eigentlich schon einen großen Vorteil und dennoch fühlen wir uns manchmal vielleicht viel kleiner als Abraham.
Ja, das unterscheidet uns eben von ihm. Sein Glaube richtet sich allein auf die Zukunft und die letzte große Verheißung wird er ja gar nicht mehr erleben, dass eben er der Stammvater vieler Völker sein wird, dass seine Nachkommen zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres sind. Heute berufen sich Muslime, Juden und Christen auf Abraham als ihren Stammvater. Das ist ja tatsächlich so, dass diese Verheißung eingetreten ist, aber dass Abraham hat das nicht mehr erlebt. Sein Glaube ging ganz in die Zukunft. Und wir wissen eben, dass diese Verheißung Gottes sich erfüllt hat. Wir leben in der Zeit der Erfüllung, die Menschwerdung Gottes, die Auferstehung Christi sind uns bereits geschenkt und wir können diese Entwicklung, die Abraham gemacht hat, diese Entwicklung der Offenbarung nachvollziehen. Und das feiern wir ja auch im Laufe des Kirchenjahres in der Adventszeit. Stimmen wir in das sehnsüchtige Rufen mit ein, O komm, Immanuel, taut ihr Himmel den Gerechten herab. Fügen uns also in dieses Flehen des alten Bundes um den Erlöser mit ein. Dürfen aber auch die Erfüllung feiern, die Geburt des Herrn an Weihnachten, an Ostern, dass Christus auferstanden ist, so ist unser Glaube schon unterschieden vom Glauben Abrahams. Von ihm aber können wir lernen, wie wichtig es ist, aus diesem Glauben eben auch herauszuleben, das Leben zu gestalten.
Und nochmal diese interessante Szene, das Geschrei über Sodom, da steigt also Gott hinab, so menschlich gesehen. Und er macht hier Abraham direkt zu einem Propheten, jetzt nicht in dem Sinne, dass Abraham selber hingeht und sagt und sie auffordert zur Umkehr, aber eben im Sinne eines Bittstellers für die Ungerechten, für die er hier Partei ergreift und Fürbitte einlegt. Und in dieser Verhandlung, die ist ja eigentlich auch, also immer traut sich immer mehr, vielleicht sind es ja doch nur ganz wenige, die hier gerecht sind und um deretwillen, aber die Ungerechten doch gerettet werden sollen. Und Gott will also hier so seine vollkommene Gerechtigkeit auch veranschaulichen. Und für uns bedeutet das jetzt auch wieder im christlichen Glauben, dass wir auch füreinander einstehen sollen, im Gebet füreinander, für andere. Dass wir also auch eine große Verantwortung haben für die ganze Welt und für das Heil der Welt oder das Heil unserer Mitmenschen, wenn wir das erstmal in dem kleinen Umkreis sehen. Und im christlichen Glauben, da gibt es ja auch immer wieder den Gedanken der Sühne, für andere Sühne zu leisten. Das überkommt uns vielleicht manchmal in einem Schicksal, wo wir das nicht verstehen und auch gar nicht haben wollen und es erstmal ablehnen, dass wir jetzt hier schon wieder, vielleicht gefordert sind und etwas tun müssen, was uns so widerstrebt. Vielleicht können Sie diesen Gedanken der Sühne noch mal so ein bisschen aufgreifen, Herr Pfarrer Filler.
Ja, das ist eben eine sehr, sehr interessante Stelle, dass Sie ja einfach Gott zunächst einmal Abraham einweiht in seinen Plan. Das heißt, Gott ist nicht nur derjenige, der handelt und was tut, sondern er macht Abraham zu seinem Partner. Und offenbart ihm, was geschehen soll. Und als Partner muss Abraham natürlich jetzt auch aktiv werden. Es ist eben jetzt seine Aufgabe, der Segensmittler zu sein. Und das heißt auch, dass er eintritt für die Menschen in Sodom und Gomorra. Und das ist ja auch jetzt ganz atemberaubend, was sich hier bereits jetzt ankündigt, dass eben Abraham dieses Modell umdreht. Das Modell, das heißt, die Gemeinschaft, die Schuld auf sich geladen hat, zieht alle anderen mit, auch die persönlich unschuldig sind. Das war ja in dieser Zeit ganz der vorherrschende Gedanke. Wenn ich zu dieser Gemeinschaft gehöre, dann bin ich hier mitverantwortlich, ob ich jetzt persönlich was dafür kann oder auch nicht. Und Abraham dreht es einfach um, er stellt es auf den Kopf, er sagt, jetzt soll die Gemeinschaft von denen profitieren, die gerecht sind, die rechtschaffen sind, die nicht bestraft werden müssen. Er dreht es also ganz genau um und das wird ja dann weitergeführt, das geht es jetzt bis zu 10 Gerechten, die das Unheil abwenden können, noch nicht mal diese 10 Gerechten, gibt es in Sodom und Gomorra. Und später ist es eben der eine Gerechte, der eine Gottesknecht, der die Propheten ankündigen. Und das verwirklicht sich dann, dass eben Gott selbst Mensch wird und dass er dieser eine ist, der für die vielen stirbt, der sein Leben als Lösegeld hingibt für viele und der auf diese Weise eben uns davor rettet, mit unterzugehen, weil die Menschheit als die große Gemeinschaft eben Schuld auf sich geladen hat am Anfang der Schöpfung, in der Erbsünde. Und diese eine Gerechte reicht eben dann aus, alle zu retten, die Ja sagen dazu. Und dieses Modell der Stellvertretung, das ist eben etwas, was auch in unserem Leben fruchtbar werden soll. Da sehen wir unsere Berufung eben auch drin, dass wir eben eintreten sollen für andere, dass wir stellvertretend für andere leben können und beten können und eben auch Sühne leisten können. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach stellvertretend einzutreten vor Gott für den Nächsten und zu beten und freiwillig ein Opfer zu bringen oder Widerwärtigkeiten zu ertragen, eine Krankheit anzunehmen. Irgendwann einmal das Sterben und den Tod anzunehmen und zu sagen, das will ich nicht nur für mich selbst, weil ich gezwungen bin, es jetzt zu erleiden, zu erdulden, sondern das will ich einfach fruchtbar machen, auch für andere. Das ist doch eine grandiose, unglaubliche Gelegenheit, die wir Christen haben, dass wir sogar aus dem, was uns widerfährt, aus einer Krankheit, aus einem Verzicht, den wir leisten, aus einer Zumutung, die uns erwächst, dass wir sogar das für andere fruchtbar machen können und es teilen können und sagen können, hier, das will ich also auf mich nehmen und ich möchte es auch für andere tun und kann dadurch etwas Gutes tun. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Möglichkeiten, Chancen unseres Glaubens, die wir eigentlich viel zu sehr heute aus den Augen verloren haben.
Ja, Herr Pfarrer, vielleicht möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie uns auch wieder ein Stück aus dem Alten Testament in der Begegnung Abrahams mit Gott wieder erschlossen haben. Vielen Dank. Ein kurzer Hinweis auch hier noch vor dem Segen und dem abschließenden Gebet. Wenn Sie noch einen anderen Teil aus dieser Sendereihe noch einmal nachhören möchten oder vielleicht auch bestellen möchten, dann können Sie das gerne tun bei unserem CD-Dienst. Und den erreichen Sie unter folgender Nummer, unter der 0700 75 25 75 20. Das ist ein kostenloser Service, aber Spenden werden erbeten. Ich wiederhole noch einmal, Sie erreichen den CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 und können sich dort auch die anderen Teile, die bereits gesendeten Teile aus dieser Sendereihe bestellen. Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage umzugucken unter www.hore.org. Unter dem Button Podcast können Sie auch alle Sendungen, die gesendet wurden, noch einmal zeitunabhängig dann nachhören. Mit diesem Hinweis geht die Sendereihe Credo zu Ende. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich wünsche Ihnen ja noch eine gesegnete Nacht. Und jetzt darf ich Pfarrer Ulrich Filler abschließend noch um sein Gebet und seinen priesterlichen Segen bitten.
Ein Gebet der heiligen Therese von Lisieux. Am Abend dieses Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen. Ich bitte dich nicht, Herr, meine Werke zu zählen. All unsere Gerechtigkeiten sind befleckt in deinen Augen. Ich will mich also mit deiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden und von deiner Liebe dich als ewigen Besitz empfangen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.